Wir hören das Wort für die Predigt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Jesus sagt zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du, wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wie spannend, fast bis zum Zerreißen spannend, kann das Leben sein mit all seinen Höhen und Tiefen. Und je grandioser die Höhen, desto schlimmer oft auch die Tiefen. Und Petrus war wohl der Jünger mit den größten Höhen und größten Tiefen. Ganz oben auf dem Gipfel der Verklärung stand er und sah blendende himmlische Herrlichkeiten. Und dann konnte er so tief abstürzen in die dunkelste Nacht, in der er alles verleugnete und verlor. Oder die Bibel berichtet, er empfing die höchste und wichtigste Erleuchtung. Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und im nächsten Augenblick kommt dieser teuflische, finstere Rat aus seinem Mund. Jesus, ins Leiden und ans Kreuz gehst du nicht, das verhüte Gott. Höhen und Tiefen. Jeder von uns kennt sie mehr oder weniger. Und die gibt es auch im Leben mit Gott, selbst bei den Frömmsten. Der Heilige Geist ist kein Hubschrauber, der uns nur von Gipfel zu Gipfel fliegt, sondern Gott geht mit uns auch in die Täler. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Höhen und Tiefen, das gehört auch zum geistlichen Leben. Und immer dürfen wir uns dabei in Gottes Hand wissen. Und was Petrus erfahren hat, das will auch uns tragen. Unser Thema heute: in der Seelsorge von Jesus. In der Seelsorge von Jesus. Und dazu gehört, Jesus weiß um unsere augenblickliche Situation. Ein zweites: Jesus tritt im Verborgenen für uns ein. Und schließlich: Jesus bereitet uns auf die Zukunft vor. Das erste: Jesus weiß um unsere augenblickliche Situation. Simon, Simon, pass auf, der Satan hat sich ausgebeten, euch zu sieben, euch im Sieb durchzuschütteln wie den Weizen. Jesus kennt unsere augenblickliche Situation und auch das, was auf uns zukommt. Und er kennt uns, und zwar durch und durch. Er sieht und versteht, was wir selbst nicht einmal wirklich durchschauen. Simon, Simon, das ist der alte Name von Petrus. Ja, Petrus war der von Jesus berufene Apostel. Petrus bedeutet Felsenmann, Felsenmann, fest wie ein Felsen. Und das Bekenntnis, das er abgelegt hatte zu Jesus, das war dieses unerschütterliche Fundament, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen würde. Und doch ist so viel Altes in seinem Herzen. Wie kann Petrus schwanken und abstürzen, statt festzustehen wie ein Fels? Und wir sind vermutlich gar nicht so viel besser. Manchmal zeigt sich das, etwa wenn es schwierig wird, in brenzlichen Situationen, wenn Ängste und Bedrohungen uns zu schaffen machen oder wenn wir verwirrt sind wegen so vieler gegensätzlicher Ansichten und Meinungen, wenn wir gar nicht mehr wissen, was wahr und was fake ist, was Information und was Manipulation, was Führung, Verführung oder einfach nur Unvermögen ist. So wie vielleicht jetzt gerade. Jesus weiß auch um die, die uns anfragen, die uns angehen, provozieren, kritisieren, denunzieren, angreifen. Er weiß um die Feuer, an denen wir uns wärmen, aber die kein so guter Ort für uns sind. Er weiß darum, schon vorher, bis in die Einzelheiten. Und er kennt nicht nur die äußeren Umstände. Er sieht Zusammenhänge, die uns in aller Regel verborgen sind. Vieles, wenn nicht alles in unserem Leben, hat eine sichtbare, aber auch eine unsichtbare Seite. Die sichtbare Seite bei Petrus: er sitzt am warmen Feuer. Und dann kommt eine Reinigungskraft vorbei. Und die sieht ihn. Und dann sieht sie genauer hin und sagt: und der da war auch mit diesem Jesus. Ich? Den kenne ich doch gar nicht, Frau. Und so ähnlich passiert das dann noch zweimal. Merkwürdig, fast wie im Film. Genau, da steckt ein unsichtbarer Regisseur dahinter. Schau, der Satan hat sich ausgebeten, euch im Sieb durchzuschütteln wie den Weizen. Das war also ein Angriff und ein Test von höherer Stelle. Und dieser Angriff und Test galt allen Jüngern, euch zu sieben. Einer verriet Jesus, die Mehrzahl haute ab und Petrus distanzierte sich, verleugnete ihn, wählte opportun die politische Korrektheit: mit diesem unliebsamen Aufrührer habe ich nichts zu tun. Versagen auf der ganzen Linie. Jesus erklärt: Gott hat dieses Durchschütteln zugelassen. Satan musste ihn ja vorher ausdrücklich um Erlaubnis bitten. Aber das Ganze hatte ein Ziel: die Spreu vom Weizen zu trennen. Also Spreu lässt sich überhaupt nicht vermeiden, wenn Weizen wachsen soll. Aber irgendwann muss sie weg. Und die kleinen Steinchen, die sich da so untergemischt haben, möglichst auch. Da muss alles mal durchgeschüttelt und durchgesiebt werden. In den Erschütterungen unseres Lebens sortiert sich, was Spreu und was Weizen ist. Der Weizen bei Petrus war sein Vertrauen auf Jesus. Er hat trotz allem Versagen an Jesus festgehalten. Und er ist bei den anderen Jüngern geblieben. Im Unterschied zu Judas übrigens. Die Spreu war sein Selbstvertrauen. Jesus, ich mach das schon.
Ich stehe das durch. Wir schaffen das.
Und da wurde er bitter enttäuscht. Was übrigens gut ist. Enttäuschung heißt doch, eine Täuschung hört auf. Und wir sollten unser Leben bitte nicht auf Täuschungen gründen, sondern auf Wahrheit. Vielleicht solltest du Gott auch einmal für deine Enttäuschungen danken. Da fliegt nämlich Spreu weg. Im Moment werden wir alle ziemlich durchgeschüttelt. Das sind Erschütterungen, vielleicht auch Enttäuschungen. Ja, es wird sortiert im Moment. Und zwar in vielerlei Weise und Hinsicht. Und wir sehen das Ergebnis noch nicht, wir sind noch mittendrin. Die einen hoffen auf Besserung oder gar Normalisierung. Die anderen befürchten das Schlimmste. Die einen haben Angst vor dem heimtückischen Virus, das bei den einen nichts tut und andere umbringt. Die anderen haben Angst vor den Gegenmaßnahmen und ihren langfristigen Wirkungen. Und sie sehen oder vermuten dort ebenfalls Heimtückisches. Wie wird jetzt unsere Welt und Wirtschaft neu sortiert? Und ist das eigentlich gut oder ist das böse? Diese Krise jetzt macht vieles sichtbar und beschleunigt es, was bisher verborgen war und nur schleichend am Werk. Und nicht nur bei einer Seite sprechen Indizien für gewisse finstere Hintergründe, die Jesus hier bei Petrus sehr klar benennt. Und was tut Gott, der das ja zugelassen hat? Könnte es sein, dass sich jetzt auch vor ihm vieles sortiert? Wovor beugen wir uns in Wahrheit? Was ist uns tatsächlich das Höchste und Wichtigste? Vielleicht kommt das jetzt raus. Vielleicht kommt auch raus, wohin wir mit unserem »Wir haben uns und alles im Griff« kommen, als Einzelne wie als Gesellschaft und Land und Welt. Könnte es sein, dass Gott uns herauslösen will aus dem, was uns abhält von ihm? Die Bibel kündigt an, alles wird erschüttert werden, alles, was nur erschüttert werden kann. Das wird im Sieb durchgeschüttelt, damit das Unerschütterliche bleibt. Hebräerbrief. Und da steht, Christen empfangen ein unerschütterliches Reich, in dem sie dankbar leben. Vielleicht müssen wir ja aus Gottes Sicht so manchen historischen und religiösen Müll endlich mal loswerden, damit der unerschütterliche Wesenskern des biblischen Glaubens wieder klar wird und zur Geltung kommt. Könnte sein. Vielleicht fliegt jetzt einiges an Spreu weg und ist schon gar nicht mehr da. Vielleicht zeigt sich auch jetzt, dass manches in unserem Glauben eben nicht nahrhafter Weizen ist. Manches gleicht vielleicht eher kleinen Steinchen und wir beißen uns daran nur die Zähne aus. Und vielleicht wollen uns jetzt auch manche Steine statt Brot servieren, wir werden sehen. Klar ist trotzdem, Gott hat Gutes vor. Und dieses Gute ist oft anders und viel größer, als wir es im Blick haben und als wir uns vorstellen können. Und damit das durchkommt, müssen wir durch manches durch. Jesus weiß um unsere augenblickliche Situation und er sieht Zusammenhänge, die uns oft verborgen sind. Wir dürfen ihm vertrauen. Ein zweites ist, Jesus tritt im Verborgenen für uns ein. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, sagt Jesus seinem Helden Petrus. Jesus betet für uns. Auch heute noch, die Bibel sagt es ausdrücklich, an mehreren Stellen. Das heißt, die Gebete von Jesus umgeben uns, sie halten uns, die bringen uns auch durch. Wir sind vor ihm wie kostbare Edelsteine, die er nicht verlieren will. Damit ihr Wert noch besser rauskommt, müssen sie halt noch etwas geschliffen werden. Das ist nicht angenehm, aber nötig. Gott tut das sorgfältig und mit größter Sachkenntnis. Wir sind in seiner Hand und Jesus betet für uns. Wofür betet er? Dass die schwierige Situation gar nicht erst entsteht? Dass wir vor Erschütterungen und Enttäuschungen bewahrt werden? Dass wir gar nicht erst ins Sieb kommen? Nein. Jesus sieht die Dinge kommen und weiß, die sind nötig. Er betet, dass unser Glaube, dass unser Vertrauen zu Gott nicht aufhört. Und mancher von uns wäre nicht mehr hier, wäre nicht mehr in der Gemeinde, wenn Jesus nicht für ihn gebetet hätte. Die gefalteten Hände von Jesus liegen um uns und alles, was uns erreicht, muss durch diese gefalteten und durchbohrten Hände hindurch. Und nichts davon kann uns aus seiner Hand reißen. Dafür garantiert Jesus selbst. Du gehst nicht unter. Selbst wenn du stirbst nicht. Weil die betenden Hände von Jesus dich durchtragen. Er will, dass unser Glaube bewahrt und bewährt wird, damit wir vor Gott stehen und bestehen können, immer und ewig. Und darauf sollen wir vorbereitet sein. Und damit sind wir beim dritten. Jesus bereitet uns auf die Zukunft vor. Gott hat mehr Gutes vor, als wir uns vorstellen können. Aber dafür braucht er guten Saatweizen. Die Prüfungen von heute sind die Bereitungen des Saatweizens für morgen. So wie wir heute sind, sind wir für morgen oft nicht zu gebrauchen. Jesus kennt doch seine Pappenheimer. Herr, ich tue alles für dich. Ich bin bereit für alles, auch für Gefängnis. Ich würde sogar sterben für dich. Das meint Petrus ganz aufrichtig und ehrlich. Jesus schaut ihn an und er sieht durch. Ja, mein Lieber, aber du kennst deine eigenen Abgründe nicht. Ein krähender Hahn wird sie dir zeigen. Vielleicht haben wir uns einmal bekehrt und meinen nun, jetzt ist alles in frommer Butter. Und was versprechen wir Gott nicht alles in unseren Gebeten und Hingabegebeten? Und was tun und erreichen wir alles und sind stolz darauf? Und dann kommt irgendetwas, was wir nicht auf dem Plan hatten. Und schon fällt nicht nur unsere fromme Fassade, sondern unser ganzes frommes Kartenhaus zusammen. Nein, Gott will uns nicht vernichten, er will uns aufrichten. Aber wenn unser Leben Jesus gehört, dann darf er doch darüber verfügen, oder? Dann darf er doch zulassen, was er will und mit uns umgehen, so wie er das will. Er wird doch mit seinem Eigentum, also mit uns, trotzdem ganz sorgfältig umgehen, oder? Vertrauen wir ihm da? Oder nur uns? Manchmal müssen wir ans Ende kommen, damit Jesus etwas Neues in uns beginnen kann. Manchmal müssen wir mit unserem Latein ans Ende kommen, damit Gott neu reden kann. Manchmal müssen wir mit unseren Fähigkeiten scheitern, bevor Gott Wunder tun kann. Mit dem Hahnenschrei ging Petrus ein Licht auf. Kein angenehmes Licht. Es bringt ihn zum Weinen und zur Umkehr. Und so ist am Karfreitag nicht nur Jesus am Kreuz gestorben, sondern ebenso auch das falsche Selbstvertrauen des Petrus. Und 3 Tage später stand ein neues Gottvertrauen auf. Petrus wurde ein anderer. Und Jesus wusste auch das schon vorher. Und du, wenn du dann umgekehrt bist zu Gott zurückgekehrt, dann wende dich deinen Brüdern zu und stärke und richte sie auf. Petrus hat diese Wendung vollzogen. Aus diesem schwankenden Gummibaum wurde die tragende Säule der Kirche. Manches ist Training for Reigning. Manches müssen wir jetzt trainieren, um dann mit Gott regieren zu können. Manches Menschliche muss zunichte werden, zu nichts werden, damit Jesus etwas Neues, etwas Göttliches in uns schaffen kann. Er bereitet uns auf Neues, auf Größeres vor. Danke Gott für all die schönen Höhepunkte und alles Wunderbare in deinem Leben, aber nimm auch die Tiefpunkte an, die Erschütterungen, wo alles erst einmal durcheinander kommt. Und bleibe in dem Allen, in der Seelsorge von Jesus oder begib dich dort hinein endlich. Das kann auch bedeuten, dass du dir bei einem menschlichen Seelsorger Hilfe suchst, um bei Jesus und seinen Möglichkeiten tatsächlich anzukommen. Jesus weiß um unsere augenblickliche und kommende Situation. Er kennt die tiefsten Zusammenhänge und Hintergründe. Und Jesus tritt im Verborgenen für uns ein, betet für uns. Das trägt uns durch. Und Jesus bereitet uns für die Zukunft vor. Und die ist großartiger, viel großartiger, als wir ahnen. Und deshalb geht es in unserem Leben um viel mehr, als wir meistens so im Blick haben. Weil Jesus dich mit seinen Augen anschaut, darfst du das Leben sogar mit seinen Schwierigkeiten und auch dein Versagen mit neuen Augen sehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Die Strophe, die wir in unserer Zeit nicht singen dürfen, sage ich jetzt mal an, damit wir sie umso mehr auf unser Herz nehmen, ist die 3. Strophe vom Lied 373. Jesus, hilf siegen und lass mich nicht sinken, wenn sich die Kräfte der Lügen aufblähen und mit dem Scheine der Wahrheit sich schminken. Lass doch viel heller dann deine Kraft sehen. Steh mir zur Rechten, o König und Meister, lehre mich kämpfen und prüfen die Geister. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, dir dürfen wir ganz vertrauen. Du bist gut und machst es gut. Du hast Gutes vor und du siehst bis auf den Grund, siehst auch unsere verborgenen und heimlichen oder unheimlichen Abgründe. Und genau da willst du hineinkommen mit deinem Heil. Wir danken dir für unser Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Bitte vergib, wo wir dich ignoriert oder gegen dich rebelliert haben. Wir haben deine liebende Hand oft nicht gesehen. Und dann haben wir uns verrannt auf eigenen Irrwegen. Wir sagen dir in der Stille, womit wir nicht zurechtkommen. Bitte gib, dass wir alles mehr mit deinen Augen sehen können. Und sprich dein Wort so in unser Leben hinein, dass das Vertrauen zu dir wächst und uns immer mehr bestimmt. Wir bringen dir in der Stille Menschen, die gerade durch schwere Zeiten und Prüfungen gehen. Bitte wirke mit deinem Geist an ihnen, dass sie wieder aufleben. Schenke ihnen eine neue Hoffnung und Perspektive. Wir bitten für die Seelsorge in unseren Gemeinden, dass sie wirklich in deinem Namen und in deiner Vollmacht geschieht. Wir bitten für deine Kirche, dass ihr Wort von dir kommt und zu dir führt. Wir bitten für unsere Regierung, dass sie Schaden abwenden und Gutes fördern kann. Lass die Wahrheit ans Licht kommen, die frei macht. Erhelle alles Dunkel und hilf uns allen zur Umkehr. Danke, dass wir beten dürfen. Danke, dass du für uns betest. In deinem Namen beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt habe ich noch mal ein Liedchen mitgebracht, das noch mal den Predigttext vergegenwärtigt.
One, two, three, four.
Simon, Achtung Simon, alter Junge, pass gut auf. Simon, sieh der Teufel, gib dir heute noch eins drauf. Du wirst gerüttelt und geschüttelt, durchgemangelt und gesiebt. Und dann sieht man, ob's in dir wirklich echten Glauben gibt. Aber ich hab gebetet, dass dein Glaube dich nicht verlässt. Und wenn du dich dann bekehrt hast, kümmere dich und stärk den Rest. Ja, der Glaube, der hat allergrößten Wert. Doch was, daran echt ist oder Show oder verkehrt. Das wird gerüttelt und geschüttelt, durchgemangelt und gesiebt. Und dann sieht man, ob's bei dir wirklich echt den Glauben gibt. Aber er hat gebetet, dass dein Glaube dich nicht verlässt. Und wenn du dich dann bekehrt hast, kümmere dich und stärk den Rest. Ja, der Glaube, der hat allergrößten Wert. Doch was daran echt ist oder schon oder verkehrt, das wird gerüttelt und geschüttelt, durchgemangelt und gesiebt. Und dann sieht man, ob's bei dir wirklich echt den Glauben gibt. Aber Jesus, betet, dass dein Glaube dich nicht verlässt. Und wenn du dich dann bekehrt hast, kümmere dich und stärk den Rest.